Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein heutiger Gast ist Professor Werner Dabringhaus, Tonmeister, Hochschullehrer, Musikproduzent und Inhaber der Firma Dabringhaus und Grimm Audio Vision GmbH in Detmold. Herr Dabringhaus, ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir schauen in diesem Podcast und auch heute in Ihren Maschinenraum der Tonträgerproduktion. Es geht natürlich vor allem um Ihre Tätigkeit als Produzent, aber auch um das Berufsfeld Tonmeister, um die Ausbildung dazu, um den Stand der Aufnahmetechnik im 21. Jahrhundert, um CD, Vinyl, Streaming und um den Klassik-Tonträgermarkt. Ihre erste Schallplatte, das habe ich dem Wikipedia-Eintrag entnommen, erschien 1976 und im Jahr 1978 haben Sie offiziell und gemeinsam mit Ihrem inzwischen leider verstorbenen Geschäftspartner Raimund Grimm Ihre Musikproduktionsfirma MDG gegründet. In der Szene sind Sie als jemand bekannt, der unermüdlich am perfekten Aufnahmeklang bastelt und 2006 erhielten Sie dafür sogar den Echo Classic für die beste Surround-Aufnahme des Jahres. Wo stehen wir heute? Wie definieren Sie den perfekten Klang für eine Aufnahme? Oder anders gefragt, wann sind Sie mit einer Aufnahme wirklich zufrieden?
Ui, wann bin ich mit einer Aufnahme zufrieden? Wenn ich ehrlich bin, nie. Erst in dem Augenblick, wo sie fertig gepresst vor mir liegt, kann ich sie entspannt anhören. Bis dahin ist jedes Anhören, jede... Immer denkt man noch, kann man hier noch, kann man dort noch, muss man da noch was? Stimmt die Intonation wirklich? Stimmt der Absatz, der Abstand zwischen den beiden Sätzen? Oder muss ich da doch noch mal ran? Das ist also bis zum Ende, bis das Kind quasi geboren ist und fertig zum Trocknen aus der Pressung kommt. Um die Frage jetzt etwas sinnvoller noch zu beantworten, es ist ja eine Frage nach dem Klang. Wie soll das klingen? Und wir machen eine Konserve, das heißt, im Grunde machen wir was Künstliches. Eine Konserve ist eine konservierte Natürlichkeit. Das heißt, ich kaufe eine Dose mit Erbsen, die sind schon gekocht und die sind auch grün. Man weiß nicht, warum die grün sind. Vielleicht müssen sie braun sein, wenn sie schon konserviert sind. Das nennen wir Konserve. Und in der Musik ist das so, dass wir versuchen, die Illusion eines ganz, ganz tollen Konzertes herzustellen. Dazu gehört zunächst mal ein ganz toller Raum, worin sich die Musiker wohlfühlen, wo sie gerne Musik machen. Dann reden wir mit ihnen, nachdem die Mikrofone aufgestellt sind und versuchen auch noch die beste Interpretation herauszukitzeln. Als Maßstab haben wir dazu die Partitur. Die lesen wir mit und machen dann Vorschläge und sagen, Mensch, an der Stelle und versuch doch mal noch leiser und das wäre doch noch überzeugender. Versuch die Dynamik noch mehr auszuweiten. Und dann können wir so etwas herstellen, was, wenn man es dann zu Hause hört, und das ist vielleicht das Kriterium, was für mich zählt. Ich spiele eine Musik und ich finde keinen Moment, wo ich ohne schlechtes Gewissen auf Pause drücken kann. Dann glaube ich, ist es schon ganz gut geworden.
Das ist doch mal ein schönes Kriterium. Also der Musikgenuss, von dem man nicht loslassen will sozusagen. Auf Ihren CDs liest man den Aufdruck Super Audio CD und im Booklet selbst steht 2+2+2 Recording als geschützte Marke sowie Hybrid SACD. Mit welchen Aufnahmestandards produzieren Sie heute? Und können Sie das vielleicht auch für den musikalischen Laien verständlich erklären, was das Besondere Ihrer Aufnahmetechnik ist?
Ja, es geht nicht in zwei Worten. Ich versuch's mal in dreieinhalb. Wir nehmen seit den 80er Jahren, seit dem Beginn der 80er Jahre, nehmen wir schon digital auf. Das war damals das neue Zauberwort. Die Digitaltechnik löste die Analogtechnik ab. Analog bedeutet, man hatte ein Tonbandgerät, worauf man aufgezeichnet hat. Das Tonbandgerät war bezogen auf Vollaussteuerung, hatte man 3-5% Klirr, was unerhört viel ist. Und auf der anderen Seite musste man relativ hoch aussteuern, damit es untenrum nicht so sehr rauscht. Dann kam noch die Platte dazu mit dummerweise einem anders klingenden Klirr. Und diese Kombination war oft so, dass die Platte so anders klang als das Original. Sie glauben gar nicht, wie viele Tonabnehmersysteme ich mir gekauft habe am Anfang unserer Produktion, weil es immer anders geklungen hat, als wir es aufgenommen haben. Und das änderte sich mit der Einführung der Digitaltechnik, wo plötzlich dass die Aufnahme, und zwar vor der Aufzeichnung, genauso geklungen hat wie nach der Aufzeichnung. Und von daher waren wir da Feuer und Flamme. Und das führte dazu, dass wir tatsächlich in Europa die Ersten waren, die CDs rausgebracht haben. Und Titel, die bis heute noch gefragt werden, weil es sich damals wohl irgendwie eingeprägt hatte. Das war aber alles jetzt noch Stereo. Und das, was einen Tonmeister immer beschäftigt und mich schon seit dem Studium, warum klingt es im Konzertsaal, also in dem Aufnahmesaal, so viel besser als vor den zwei Lautsprechern? Und die Antwort ist, weil es eben nur zwei Lautsprecher sind. Wir kriegen also den Klang wirklich nur frontal von vorne. Und übrigens, je besser diese Lautsprecher sind, desto schmaler ist das Band, was wiedergegeben wird. Es ist also bei dem Superlautsprecher ist das nur ein mit Tusche gezogener Strich zwischen den beiden Lautsprechern, aus dem der Klang kommt. Da passt eigentlich ein Klavier gar nicht rein in diesen Strich. Dann wurde, das war auch schon in den 70er, 80er Jahren, wurde ja was erfunden, das hieß Quadrophonie. Da hatte man vorne zwei Lautsprecher und hinten zwei Lautsprecher. Und damals gab es schon Überlegungen, macht es überhaupt Sinn mit vorn und hinten? Was macht man denn hinten drauf? Ein bisschen Raumklang oder so. Ja, gut. Und da gab es schon Überlegungen, ob man nicht vielleicht auch vorne vier Lautsprecher benutzen könnte, um das interessanter zu machen. Also ich habe erste Versuche gehört, eine Opernproduktion, wo man die Sänger nach oben gemischt hat und das Orchester nach unten. Und das war irgendwie schon ganz faszinierend. Mit der Erfindung der Mehrkanalwiedergabe für zu Hause, jetzt komme ich langsam zum Thema SRCD, der Möglichkeit, dass man mehr als zwei Kanäle zu Hause wiedergeben konnte, das führte alles zusammen, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen Stereo plus die beiden hinteren. Und wenn wir jetzt vorne oben noch zwei dazufügen, dann was wird das denn dann? Und was das wurde, das war 2 plus 2 plus 2. Das sind einfach die Additionen der Lautsprechersysteme. Und das führte zu einer 3D-Wiedergabemöglichkeit. Und weil wir perspektivisch arbeiten, war es möglich, ein bestimmtes Register einer Orgel in Frankreich in 20 Meter Höhe abzubilden und das Ganze in einem normalen Wohnzimmer, wenn man nur die Lautsprecher richtig hingestellt hatte. Und das ließ sich eben jetzt nicht nur aufnehmen und im Studio realisieren, sondern über die neuen Tonträger, das war damals die DVD-Audio, die gibt es übrigens immer noch, und die Super-Audio-CD konnte man das bis nach Hause tragen. Sie fragten auch, was Super-Audio-CD ist, die sogenannte SACD. Das war die Idee, einen Nachfolger für die CD zu kreieren. Das hat sicherlich auch Gründe, weil das Patent ausgelaufen war bei der Philips und bei der Sony und die haben nun krampfhaft versucht, wie können sie das verlängern und sind auf die Idee gekommen, wir machen eine Scheibe, wo wir einfach höher aufgelöste Musik draufbringen können und selbstverständlich wollte man da auch schon diese Surround-Qualitäten wiedergeben. Das wurden die sechs Kanäle und die Hybrid SACD funktioniert so, dass sie spielbar ist auf jedem CD-Spieler. Das ist enorm praktisch, weil sie ist auch eine CD. Und im Werk werden zwei Scheiben, nämlich eine CD und die Super-Audio-CD, werden zusammengebacken zu einer Scheibe. Das macht es teuer und aufwendig, aber macht es auch sehr praktisch, weil egal, was sie für ein Abspielgerät haben, sie schieben das rein, das spielt. Das fand ich großartig, weil das eben völlig kompatibel ist. Man muss mit niemandem diskutieren. Auf der SACD-Scheibe wiederum war die Musik oder ist die Musik wieder zweimal drauf. Einmal in einer technisch höherwertigen Stereo-Version, was aber ehrlich gesagt langweilig ist, weil es ja immer noch Stereo ist. Aber wir konnten dort eben auch unsere 6 Kanäle unterbringen für das 2 plus 2 plus 2. Und so haben wir eigentlich seit Beginn dieser Form, also die erste DVD-Audio, die überhaupt auf den Markt kam, die war schon mit unserem 2 plus 2 plus 2 ausgestattet.
Ja, war jetzt eine beeindruckende Reise durch die technische Entwicklung von Stereophonie über Quadriophonie, aber doch sehr einleuchtend, wie sich das Ganze auch entwickelt hat in den letzten Jahren, 50 Jahren muss man sagen. Mit MDG verfolgen Sie auch ein eigenes Klangkonzept. Welche Bedeutung hat die Raumakustik für die Aufnahme klassischer Musik und wie wählen Sie dann entsprechende Aufnahmeorte aus?
Die Raumakustik ist extrem wichtig, weil Musik findet immer im Raum statt. Wo soll sie sein? Sie findet ja nicht auf dem bedruckten Papier oder in der schwarzen Tinte, die Beethoven benutzt hat, auf seinem Notenpapier. Da findet nicht die Musik statt, sondern die findet erst dann statt, wenn ein Musiker in einem Raum spielt. Und in dem Raum muss er sich wohlfühlen. Und jetzt ist die nächste Frage, wie findet man gute Räume? Da gibt's natürlich die rein äußerlichen Kriterien. Es wäre schön, abgesehen davon, dass er eben gut klingen muss, dass er auch ruhig ist, dass man keine Störungen von außen hat. Wir müssen oft nachts aufnehmen, wenn wir irgendwo eine Orgel aufnehmen, weil da nebenan die Straße vorbeiführt oder weil sonstige Störungen dann permanent uns behindern. Und dann ist es auch die Frage, Musik hat ja immer auch auf die Raumakustik reagiert. Das heißt, eine Gregorianik konnte sich in den romanischen Kirchen entwickeln, die ungeheuer viel Tiefen haben, ganz viel Grummeln. Da ist ein Bach überhaupt nicht aufführbar, der also im Kontrabass 16 notiert. Das geht überhaupt nicht. Das ging erst in dem Moment, wo zum Beispiel in den barocken Kirchen große Fenster eingebaut waren, die ganz viel von der Tiefenenergie nach draußen befördern. Alles, was Sie außen an der Kirche hören, hört man ja drinnen nicht mehr. Da können Sie mal drüber nachdenken, wenn Sie außen an der Kirche vorbeigehen und da spielt eine Orgel. Das heißt, es haben immer wieder Rückbezüge zwischen den Komponisten und den Aufführungsorten stattgefunden. Und es gibt auch ganz deutliche Anzeichen dafür. Was nenne ich ihn mal? Händel. Händel hat ja seine Konzerte selbst veranstaltet, seine Oratorienkonzerte. Und da kam einmal ein Freund und sagte, weißt du, wir haben so wenig Abonnements verkauft, die Leute werden tanzen können im Raum. Da sagt Händel drauf, dann wird meine Musik nur umso besser klingen. Ja, was ist das für eine Antwort? Das ist völlig klar, der barocke Mensch hatte ja noch mehr Kleidung an als wir. Das heißt, je mehr Menschen im Saal waren, umso mehr wurde er bedämpft, umso schlechter hat's geklungen. Deswegen machen wir heute gerne Aufnahmen in leeren Sälen und ein leerer Saal klingt oftmals besser als einer, der wo Publikum drin sitzt. Und ganz deutlich kann man es auch an den Partituren ablesen. Thema Generalpause. Die Generalpause ist ja so ein künstlerischer Trick, so ein Theatertrick eigentlich. Die Musik läuft und läuft und läuft und plötzlich stopp, hält alles an und dann geht's weiter. Aber wann geht's weiter? Es geht dann weiter, wenn der Nachhall weg ist. Und das kann man zum Beispiel an den Partituren von Joseph Haydn, an den Sinfonien, kann man das feststellen. Der hat ja in Esterhazy einen sehr kleinen Konzertsaal gehabt und da sind die Generalpausen manchmal nur eine Viertel, maximal eine halbe Note. Und die Londoner Konzerte, den Saal kann man ja auch noch anhören, der hatte einen viel längeren Nachhall und da sind die Pausen 1,5 Takte lang. Das heißt, ich kann jetzt natürlich in den originalen Raum gehen, in dem Haydn seine Sinfonien aufgeführt hat, nämlich nach Esterhazy, und kann eine Londoner Sinfonie da aufnehmen und mache einen gravierenden Fehler. Weil der Raum eben einfach nicht den Nachhall hat und plötzlich hat man da eine stumpfe Pause und weiß gar nicht, was soll denn das jetzt eigentlich sein. So heißt es, es gibt also jede Menge Hinweise in den Noten, nach denen man spüren kann, um festzustellen, wie das Verhältnis zwischen Raumklang und der eigentlichen Musik sein soll. Und natürlich muss man diesen Raumklang dann auch hören. Das ist dann wieder eine Frage von einer guten oder nicht so guten Aufnahme.
Als sie in den 1970er Jahren anfing, war noch die Schallplatte das Maß aller Dinge und sie wurde in den 1980er Jahren von der CD abgelöst. Heute haben wir Streaming und Downloads und die haben das physische Tonträgergeschäft immer weiter zurückgedrängt. Der Bundesverband Musikindustrie dokumentiert für 2023 81,5% Umsätze im Digitalgeschäft und nur 18,5% bei physischen Tonträgern. Jüngere Menschen haben nicht einmal mehr einen CD-Spieler. Sie produzieren weiterhin CDs. Warum?
Ja, die Zahlen des Bundesverbandes ist ja immer die Frage, wie man sie nun zu interpretieren vermag. Wenn Sie das mal runterbrechen auf die Zahlen für die Klassiker, werden Sie feststellen, dass noch 80% der Käufer physisch kaufen in der Klassik. Das mögen jetzt per se mal nicht die jungen Leute sein. Das kann durchaus sein, ich vermute es sogar. Aber Tatsache ist das erst einmal. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich in der Popmusik ohnehin die CD nie so eine große Rolle gespielt hat, weil in der Popmusik kam es ja eher darauf an, dass es im Radio gesendet wurde. Also da wurden ein ganz paar CDs gemacht, die wurden an die Rundfunkanstalten verteilt und dann wurde über die GEMA-Lizenzen oder so, wurden die Geschäfte gemacht. Und es ging eigentlich gar nicht drum, jetzt groß das auch noch als CD zu verkaufen. Deswegen wundert das erstmal nicht. Allerdings, und ja, das ist jetzt auch ein Teil Ihrer Frage gewesen, natürlich bieten wir unsere Sachen jetzt auch digital an, aber das ist nun leider überhaupt kein Geschäftsmodell und ich weiß nicht, wenn das nur digital werden soll, wie es dann überhaupt weitergehen kann, weil so funktioniert es nicht.
Wichtiger Punkt ist natürlich bei Ihnen, dass auch, wenn ich das richtig verstanden habe, 2+2+2 digital nicht übertragen werden kann. Oder irre ich mich da?
Ja, noch nicht. Im Prinzip ging es natürlich. Wenn man das wirklich wollte, dann ging das. Also im Augenblick ist es noch so, dass wir dadurch natürlich einen technischen Vorteil haben gegenüber anderen Formen. Und es gibt ja jetzt schon Portale, die keine Datenreduktion mehr machen, sondern jetzt auch in CD oder sogar noch höher qualitativ übertragen. Aber das ist in der Tat alles noch in Stereo. Ich bin persönlich überzeugt, dass die Zukunft die 3D-Wiedergabe sein muss und sein wird, weil der Mensch hört eben 3D, wir hören dreidimensional, wir hören ja an oben und unten, wir hören den Vogel auf dem Ast, wir gucken hin und da sitzt er wirklich. Und das umgibt uns permanent. Das können wir heute aufzeichnen, das können wir heute auch wiedergeben. Wir sollten es tun. Und ich wäre glücklich, wir könnten auch digital 3D in dieser Form anbieten. Das ist aber eben, wie gesagt, noch erschwert.
Mhm. Der Vinylbereich, also die gute alte Schallplatte, ist ja mit dem Umsatz wie der Bundesverband Musikindustrie mit 6% am Gesamtmarkt am Wachsen sogar. Hängt vielleicht mit den Babyboomern zusammen, die jetzt in Rente gehen und ihre alten Plattenspieler wieder entdecken. Was halten Sie von dem Trend, vereinzelt auch wieder Vinylschallplatten zu veröffentlichen, gerade im Jazz- und Klassikbereich?
Ja, das ist so. Also rein technisch gesehen ist es natürlich Blödsinn, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ich will es auch gleich erklären. Rein technisch gesehen macht Vinyl einfach Klang. Das hat viel Klirren, das hat viel Rauschen, das hat Rumpeln, das hat Knistern. Das kann man alles nicht vermeiden. Und von daher ist eine Digitalaufzeichnung die sehr viel sauberere, was rein technisch den Klang angeht. Und in der Klassik ist dieser Trend nicht zu beobachten, sondern da sind die Umsätze sehr, sehr gering. Wir machen selber nicht. Wir sind nämlich froh, dass wir dieses Vinylgeschäft damals abschließen konnten und keine Reklamationen mehr haben, weil es in der siebten Rille knackst. Aber wir geben solche Sachen zur Lizenzfertigung raus. Und die Zahlen, die da weltweit zu erzielen sind nicht so, dass man das Gefühl hat, das macht uns glücklich.
Also der Erfolg wäre überschaubar, mit Klassik noch wieder in den Vinylbereich zu gehen. Lassen Sie uns kurz zum Tonmeisterberuf und seiner Ausbildung kommen. An der Musikhochschule in Detmold haben Sie eine Professur für Musikübertragung und bilden Tonmeister aus. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sollte man heute für so ein Studium mitbringen?
Ja, es gibt eine Hürde am Anfang. Das ist eine Aufnahmeprüfung, die tatsächlich sogar mehrfache Hürden bereithält. Man muss natürlich ein Instrument spielen. Wenn es nicht Klavier ist, muss man Klavier zusätzlich spielen. Da muss man in drei Stilbereichen unterwegs sein. Also man muss schon eine ordentliche musikalische Grundausbildung haben. Es gibt dann Tests in Gehörbildung. Es gibt die verschiedensten, es gibt auch technische Tests, also man muss sich mit irgendwelchen mathematischen Formeln auskennen und oder so. Man muss das nicht alles perfekt beherrschen, aber man muss einfach das zeigen, dass man ein Gespür dafür hat. Und wer heute auf einem musischen Gymnasium war oder sich ein bisschen vorbereitet auf das, kann das schaffen. Aber das ist eine wichtige Voraussetzung, damit man überhaupt das anschließende Studium schafft. Das Studium selber ist ein reines Musikstudium. Das heißt, man hat als Bachelor 8 Semester lang von vorne bis hinten Klavierunterricht oder eben Hauptfachunterricht. Und dazu kommen aber dann die ganzen technischen Sachen, Akustik und Elektrotechnik und so weiter und so fort. Warum ist das alles so? Weil sich der Tonmeister auf Augenhöhe mit jedem Dirigenten und jedem anderen Musiker unterhalten können soll. Und vielleicht auch anhand der Partitur bestimmte Dinge mal diskutiert und sagt, soll ich das so machen oder soll ich das so machen? Was wäre denn da besser? Und auf die Art und Weise entwickelt sich dann eine Interpretation. Das geht wirklich nur, wenn die Musiker zu dem Aufnahmeleiter entsprechendes Vertrauen haben. Und dazu gehört einfach, dass er was kann.
Wie nehmen Sie denn aktuell die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Tonmeister und Tontechniker auch wahr? Das, ich sag mal, Hörfunk, Fernsehen, Theater, Bühnen, Musikfestivals, Tonträgerindustrie, Studios, es ist ja doch ein sehr großes Beschäftigungsfeld, theoretisch. Mhm. Aber wie nehmen Sie das so aus Perspektive eines Hochschullehrers wahr? Kriegen alle Absolventinnen und Absolventen an der Arbeitsplatz?
Ich behaupte mal einfach ja. Und zwar hängt das auch damit zusammen, dass das Tonmeisterstudium ja auch so eine Art Generalstudium ist. Das heißt, es ist so vielfältig und man kann sich in die verschiedensten Bereiche entwickeln. Was jetzt völlig neu dazugekommen ist und wo ich auch erstmal gedacht habe, ach, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man zum Beispiel für Games, also für Spiele, den Klang macht. Und das sind zum Teil sehr, sehr aufwendige Produktionen. Zum Teil mit Orchester, zum Teil aber mit jeder Menge Kunst im wahrsten Wortsinn, also mit Effekten. Und das Ganze natürlich jetzt auch noch im Thema 3D. Das ist natürlich gerade auch in diesem Bereich ganz, ganz wichtig geworden. Und natürlich gibt es die traditionellen Berufsfelder, das wäre Theater. Es ist ja vorher immer, für den Blitz ist das Licht zuständig, für den Donner ist der Tonmeister. Das ist etwas sehr vereinfacht, weil ja heute auch sehr, sehr viel quasi über Beschallung wiedergegeben wird. Beschallung ist auch ein Thema. Es gibt sehr viel Live-Übertragungen, sehr viel Live-Konzerte werden heute ja im Freien aufgeführt und das ist auch ein weites Feld. Alles dieses decken wir in irgendeiner Form mit ab. Und was aber als Kern da immer dahinter bleibt, und das ändert sich auch nicht mit den unterschiedlichen Aufnahme- und Aufzeichnungsverfahren, die Arbeit mit dem Künstler, um ein musikalisches um ein schönes Konzert quasi zu kreieren für ein Medium. Daran ändert sich gar nichts. Also man spricht noch genauso wie vor 50 Jahren mit den Musikern und sagt, komm, das machen wir jetzt nochmal. Das wird jetzt noch schöner. Und mach doch mal eine Fassung, die deiner Oma die Tränen in die Augen. Also es geht oftmals gar nicht mehr darum, es ist zu hoch, zu tief oder zu laut, zu leise, sondern es geht nur noch darum, dass man bestimmte Emotionen weckt, vielleicht über Bilder. Und da ist durchaus zu bemerken, dass das heute, es ist so cool geworden. Die jungen Leute unterhalten sich sehr cool und sehr, sehr knapp. Und diese SMS-Sprache, das kommt zum Teil auch, spürt man das in den Aufnahmeleitungsseminaren, die wir machen. Und da wirklich mit den richtigen Bildern zu arbeiten, in dem Moment, wo es nicht mehr um richtig oder falsch, sondern nur noch um schön und vielleicht noch schöner geht. Das ist ein Thema, was wir beackern und was wirklich viel, viel Spaß macht mit den jungen Leuten.
Kommen wir zu Ihrem Geschäftsmodell. Sie haben sich ja auf Klassik spezialisiert, insbesondere Kammermusik und kleinere Ensembles. Allein für 2024 zähle ich in Ihrem Katalog 27 geplante Neuveröffentlichungen. Das wären jetzt 27 Geschichten, denn jede Produktion hat ja ihren eigenen Hintergrund. Und wir können nur ganz vorsichtig an der Oberfläche kratzen. Sie produzieren viel mit dem Leipziger Streichquartett, zum Beispiel die Streichquartett von Joseph Haydn. Beim Symphonieorchester Wuppertal sind Sie Exklusivpartner. Und wie muss ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Kommt ein Orchester, kommen die Ensembles auf Sie zu, wenn eine Aufnahme produziert werden soll, oder geht die Initiative auch von Ihnen aus?
Das ist beides. Oftmals kommt ein Künstler und sagt, hey, ich möchte das und das machen, wie sieht denn das aus? Und dann sagt, naja, Beethoven-Symphonien, macht das jetzt Sinn? Und was hast du denn, gibt es eine besondere Ausgabe, die bisher noch keiner kannte? Dann könnte es Sinn machen. Das ist natürlich oftmals nicht der Fall. So versucht man das dann zu steuern und versucht zu diskutieren. Mensch, wenn du das machen willst, warum machen wir nicht mal statt Beethoven was? Nehme ich denn hier? Ferdinand Ries. Ja, und das ist einer, der denkt man, wer ist denn das überhaupt? Und dann kommt man drauf, ja, der ist ja nah dran und der hat Sachen von Beethoven bearbeitet. Wie klingt das denn? Also das sind so die Überlegungen, die dann plötzlich stattfinden. Und weil wir das nun schon so lange machen, kommen natürlich viele Künstler auch von sich aus mit Ideen und sagen, wie wäre denn, wenn wir das machen? Und ja, und auf die Art und Weise gestaltet sich das dann und versucht man dann einen Katalog so spannend zu gestalten, dass man sagt, ja, das lohnt sich mal anzuhören. Es kommen natürlich jetzt auch neue Formen dazu. Durch Corona interessanterweise sind so bestimmte Dinge entstanden. Wir haben gerade eine Sache gemacht, der kleine Prinz trifft dich, heißt es. Und das ist ein quasi interaktives Konzert mit Schauspielerinnen und die singt auch manchmal und dazu ein kleines Kammerensemble. Und da wird die Geschichte des kleinen Prinzen in Auszügen erzählt. Dazu kommen aber auch dann noch Briefe, die Saint-Exupéry geschrieben hat. Und dazu kommen noch zwei Chansons und das ist eigentlich eine neue Konzertform und das war die Überlegung, kriegt man das auch auf eine CD drauf, ist gerade frisch veröffentlicht und mir ist das noch so präsent, weil wir gerade am letzten Samstag hier ein Präsentationskonzert hatten und die Leute waren wirklich ganz gerührt. Wie sagt man heute? Geflasht, sagt man heute. Aber das Publikum war nicht geflasht, die waren wirklich innerlich gerührt und wenn wir das erreichen, ist das natürlich eine schöne Sache.
Ich habe mir mal aktuellere Produktionen herausgepickt, veröffentlicht 2023 und vor mir liegt eine CD der Niederrheinischen Sinfoniker mit Michael Kützon, unter anderem mit der ersten Sinfonie von Wassily Kalinikow, aufgenommen im Juni 2021 im Theater Mönchengladbach. Das war sicherlich ein authentischer Aufnahmeort, aber war es auch ein idealer?
Naja, man muss da Kompromisse eingehen, weil natürlich würde ich viel lieber in den Wiener Musikvereinssaal gehen. Aber jetzt transportieren Sie mal ein Orchester aus Mönchengladbach nach Wien. Bei den Preisen, die wir erzielen können für unsere CDs, ist das einfach nicht drin. Sie können nicht einfach für 70, 80, 90 Mann mal nehmen und woanders hin chauffieren, um dann mehrere Tage aufzunehmen. Da gilt es eher dann vor Ort den passenden Raum zu finden. Und ja, und dieses Theater, man kann es tatsächlich in gewisser Weise auch akustisch noch beeinflussen. Das ist manchmal die Aufgabe, die wir haben. Wir haben ja viele Aufnahmen zum Beispiel in der Beethovenhalle in Bonn gemacht. Und das funktionierte nur, indem sämtliche Stühle rausgeräumt wurden. Dann blieb nämlich ein wunderbarer Parkettboden übrig. Und der gab dann mit einer bestimmten Raummikrofonkonstellation gab der die Möglichkeit, dass man, ja, dass man doch einen schönen Klang erzeugen konnte. Bis wir dann eine Kirche gefunden haben, die auch einen Parkettboden hatte und die noch viel schöner geklungen hat, wo wir die ganzen Schostakowitsch-Symphonien dann aufgenommen haben. Und was einfach, ja, man muss bestimmte Kompromisse muss man eben eingehen. Das müssen wir nicht so sehr, wenn die Besetzung kleiner ist. Da kann man schneller mal irgendwo hinfahren.
Mhm. In welcher Stückzahl wird so eine Aufnahme der Regel produziert? Wenn Sie jetzt beispielsweise Kalinnikow-Symphonien, die der Rheinische Symphoniker nehmen?
Ach, es ist immer so, dass man mal anfängt mit einer bestimmten Stückzahl und, keine Ahnung, man macht mal 1000 oder 1500 und man kann ja nachpressen. Und wenn man merkt, das läuft gut, dann wird eben nachgepresst. Das haben wir dann innerhalb von kurzer Zeit wieder drin. Man muss aber auch aufpassen, weil das sind immer gleich, also man kann ja nicht 10 Stück nachpressen, sondern es sind dann immer andere Stückzahlen, dass man sich nicht das Lager zu voll macht. Aber auch das hängt davon ab. Es ist einfach ein interessantes Repertoire, was nicht so oft gemacht wird. Und das war eben auch die Empfehlung an das Orchester. Und dankenswerterweise hat der Mikkel Kützen das aufgegriffen und fand das auch gut. Und ja, so sind wir darauf gekommen. Das war übrigens auch so eine Corona-Geschichte. Die haben nämlich festgestellt, sie dürfen nicht mit Publikum spielen, aber sie dürfen spielen. Und anstelle des Orchesters spazieren gehen zu lassen, haben sie gesagt, dann machen wir doch Produktionen. Und dann kommt sowas dabei raus, was wirklich was Bleibendes ist. Also ich finde es großartig.
Was kalkuliert man in etwa für so eine CD-Produktion an Gesamtkosten? Also wenn die niederrheinischen Sinfoniker zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen jetzt hier Kalinnikow-Sinfonien und noch ein paar weitere Stücke von diesem Komponisten machen, man geht von vielleicht maximal 4 Aufnahmetagen aus. Was sagen Sie dann dem Herrn Kützon, wenn er mit seinem Orchester zu Ihnen kommt? Wie viel Geld muss er dafür locker machen, damit das dann produziert werden kann? Was ist so ungefähr eine Schlagzeit? 10.000 Euro, mehr oder weniger?
Ja, mehr oder weniger. Das hängt nämlich davon, von dem Gesamtpaket ab. Da stellt sich ja die Frage für einen Künstler, warum mache ich heute überhaupt eine Platte? Und die mache ich heute nicht mehr, um reich zu werden, weil die Zeiten sind längst vorbei. Sondern die hat ja eine ganz andere Funktion. Das ist ja mehr so ein Promotion-Ding geworden. Das heißt, man macht eine Platte, man ist im Gespräch, man bekommt Rezensionen, unter anderem ja auch Orchester. Und dafür macht man das, um am Markt präsent zu sein. Und dann ist wiederum die Frage, die ich dann stelle, ja, wenn das schon so ist, wollen wir dann nicht gleich ein Promotion-Paket mit dranhängen? Und auch das passiert dann oft und wird als sinnvoll erachtet. Und natürlich macht sich das alles dann bemerkbar in irgendeiner Zahl. Dann kommt noch dazu, wenn das gerade bei Orchester, wir haben viel mit Leihmaterialien zu tun, die einfach dann teuer sind. Wir haben dann zusätzlich möglicherweise auch noch mit der GEMA zu tun, wo wir im Moment überhaupt nicht wissen, was die sich da überlegen, weil das ist ja alles sehr, sehr unklar im Augenblick. Und deswegen ist das ganz, ganz schwer zu sagen. Aber der Betrag, den Sie genannt haben, der kommt schon gut hin. Dann ist noch die Frage, macht man erst eine CD, die teurer ist als eine CD? Keine Ahnung. Also wir sind zwischen, keine Ahnung, 7.000 bis 15.000. Und darüber hinaus natürlich, also wenn es jetzt noch wirklich in die Werbung geht, in ganz konkrete Werbung und das auch noch in anderen Ländern oder so, dann kann das endlos werden.
Ja gut, nach oben ist wie immer kein Limit, aber als Faustformel und für den Hinterkopf kann man so mal die 10.000 Euro so präterpropter mitnehmen. Dann liegt vor mir noch eine weitere CD, und zwar die Doppel-CD mit der 8. Sinfonie von Anton Bruckner. Das ist eine Live-Aufnahme mit dem Yomiuri Nippon Symphony Orchestra aus Tokio, und zwar dort im Metropolitan Theater im Januar 2016 unter Leitung von Stanislav Skorwaczewski. Bei MDG erschien im Jahr 2023. Wie kam es denn zu dieser Produktion?
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir in den 80er, 90er Jahren eigentlich einen engen Kontakt hatten zum Denon-Label. Die haben damals von Deutschland aus produziert. Und wir hatten liebe Kollegen und die haben da die Aufnahmen gemacht. Und dann hat sich das verändert und Denon existiert heutzutage nur noch in Japan. Und wir haben irgendwann gedacht, das ist eigentlich schade drum, das waren doch tolle Aufnahmen, wie sieht denn das aus? Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und wir können bestimmte Denon-Produktionen dann per Lizenz erwerben und dann hier neu rausbringen. Und so war das hier auch. Und Skorwaczewski, ich habe diese Aufnahme gehört und ich fand sie einfach unglaublich und dachte, das müssen wir dringend machen. Und bin auch ganz froh, dass sie wirklich auch ein gutes Echo erfahren hat. Ist eine wirklich ganz, ganz tolle Aufnahme.
Und last but not least habe ich noch eine CD-Veröffentlichung aus dem Jahr 2023 herausgegriffen, nämlich Edition Hofkapelle 2 mit dem Beethoven-Orchester Bonn und der Kaftan mit Werken der Beethoven-Zeitgenossen Anton Reicher, Andreas Rumberg und Paul Wieneberger. Was hat das für Sie attraktiv gemacht oder auch für das Orchester, diese CD zu produzieren?
Es ist ja so, dass die Hofkapelle Bonn, also es hat ja mit dem heutigen Orchester nur marginal zu tun, einfach als Historie, aber das war das Orchester, in dem Beethoven groß geworden ist und wo er quasi seine ersten musikalischen Sprünge gemacht hat, als junger Mensch. Und die Kapelle war damals sehr, sehr gut besetzt. Das war also wirklich ein 1A-Orchester zu der Zeit. Und das war sogar besser besetzt als die Hofkapelle in Wien, die ja von demselben Herrscherhaus bedient wurde. Und das weiß man gar nicht mehr. Es gibt aber eben diese Werke und diese ganzen Komponisten, die haben eben dann für Bonn komponiert. Und das war so die Idee, dass man das so ein bisschen aufdröselt und da Literatur findet, die vielleicht von Interesse sein kann. Und Dirk Kaftan ist sehr interessiert an solchen Sachen, auch an diesen Neuentdeckungen. Und auf die Art und Weise ist diese Edition entstanden, die nicht nur Orchesterwerke, sondern auch Kammermusik, das konnte man damals sowieso nicht trennen. Das waren ja Konzerte, wo sowohl ein Klaviertrio als auch eine Sinfonie, als auch eine Arie, das wurde ja alles durcheinander aufgeführt. Diese strikte Trennung, die wir heute haben, die gab es da ja nicht. Und und so spielt sich dieses höfische Leben zu der Zeit, spiegelt diese Edition wieder.
Also es gibt noch unendlich viel zu entdecken in den Nischen von Barock, Klassik und Romantik und Sie mit Ihrem Label helfen dabei und das ist ja eigentlich auch eine gute Botschaft. MDG ist in der Klassikszene als eine echte Institution für hochwertige Tonträgerproduktion bekannt. Wie denken Sie da eigentlich über den eigenen Ruhestand und über Geschäftsnachfolge nach? Gibt es da eine Option?
Ach, nachdenken. Klar, ich habe schon verschiedene Kaufangebote bekommen. Man muss darüber nachdenken. Wir sind ja eins der wenigen Künstlerlabels. Das heißt, wir machen wiederholt mit denselben Künstlern Aufnahmen und versuchen da eine gemeinsame Diskografie, die wiederum in einen entsprechenden Katalog mündet, herzustellen. Das ist natürlich stark davon abhängig, dass da jemand ist, der quasi als Produzent diese Steuerungsfunktion übernimmt. Und das möchte ich gerne fortsetzen. Wenn jetzt irgendjemand das Label kauft, dann geht es nur um die Titel, die schon da sind und die werden dann vermarktet und das war es dann eigentlich. Es geht immer um digitale Vermarktung, geht möglichst um möglichst viele Titel an diesem digitalen Markt zu haben. Und da ist so ein Katalog, wie wir ihn haben, natürlich irgendwo auch attraktiv. Aber ich träume irgendwie davon, dass das auch inhaltlich weitergeführt wird. Und es gibt bestimmte Sachen, Sie haben es ja schon angesprochen, dass wir diese Haydn-Streichquartette aufnehmen. Das ist ja ein Riesenprojekt mit, ich weiß gar nicht, wie viele Platten das letztlich sind, über 20. Und in dieser Qualität und in dieser Vollständigkeit, das ist einfach eine wichtige Sache. Und natürlich verkauft man nicht genug davon, aber ich halte es einfach für wichtig, dass es bestimmte Dinge gibt. Und da weiß ich nicht, ob es das dann, also es muss jemand, der auch mit Herzblut dabei ist, müsste es weiterführen. Und da träume ich von, aber die Träume sind auch schon konkretisiert.
Das ist gut zu hören. Herr Dabringhaus, wir kommen langsam in die Schlusskurve und daher kommt an dieser Stelle immer der obligatorische, die Frage nach einem Musikerwitz, heute also ein Tonmeisterwitz. Gibt es da welche?
Sie wollen aber jetzt nicht Mach mal Hall hören als den
arabischen Nein, das wäre Tonmeister. Das wäre der Flachwitz, der arabische Tonmeister, ja. Aber haben Sie noch einen?
Ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen. Das ist auch eine Aufnahme, die wir schon vor Ewigkeiten gemacht haben. Johann Grabbe ist ein Schützzeitgenosse. Und der hat hier in Lippe gewirkt am Hause, am Fürstenhaus. Und der wurde von seinem Fürsten nach Venedig geschickt, zu Gabrieli, um da zu studieren. Und zwei Jahre später hat Heinrich Schütz wurde nach Venedig geschickt, um auch bei Gabrieli zu studieren. Und die kriegten alle eine Aufgabe, nämlich italienische Madrigale zu komponieren. Und man kann an den Schütz-Versionen kann man erkennen, dass er sogar einen Blick über die Schulter von Grabbe geworfen hat. Jedenfalls haben wir das vor Ewigkeiten mal aufgenommen mit dem Concert of Music, mit Emma Kirkby und Co. Und zwar in einer kleinen Kirche hier in der Nähe von Detmold, weil es ist ja nun auch Detmolder Schloss und Lemgo, das gehört, das ist einfach das Fürstentum Lippe. Und jetzt hatte diese Kirche keine Sakristei, also keinen Regieraum. Das Gemeindehaus war einfach zu weit weg. Das sind ein paar hundert Meter gewesen. Und dann habe ich mir das so geguckt und dann war da so ein kleines Häuschen so neben der Kirche. Und dann habe ich mit dem Pfarrer, das war ein uralter Pfarrer, und habe ich gesagt, ja, könnte man vielleicht, ach, Sie meinen das Totenkämmerchen. Ja, was, Totenkämmerchen? Und das sah gemütlich aus. Ne? Und sagte ich, na ja, wenn man vielleicht da einen Teppich reinlegt oder so. Nicht? Und vielleicht können wir mal einen Blick reinwerfen. Und dann sind wir dahin geschlurft, er so vorne weg, so Schritt für Schritt mit so einem großen Schlüssel. Und dann macht er das auf und tut so einen Vorhang zu sagen, ach, da ist ja noch die Frau. Und dann irgend so ein lippischer Name, so als hätte er die völlig vergessen gehabt. Und das war so absurd, diese Geschichte. Ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte, weil... Und dann war es so, dass hinter der Mauer, dieser Kirchmauer, da war ein Privathaus und dort war wohl vor einiger Zeit jemand verstorben und da war eine Wohnung frei. Und da konnten wir dort in der Küche unsere Digitaltechnik aufbauen und dann über die Wiese ein dickes Kabel ziehen. Und diese Aufnahme wird jetzt gerade wieder veröffentlicht, die haben wir ewig nicht am Markt gehabt und deswegen ist mir diese Geschichte gerade etwas präsent.
Ja, das hört sich ja fast an wie aus einem Totenhaus, so ähnlich jedenfalls. Ja, schöne Geschichte.
Das war wirklich sehr, sehr absurd. Die Akustik ist toll in dieser Kirche und die ist schon steinalt. Die ist also über 1000 Jahre alt. Also die gab es schon zu Johann Grabbes Zeiten. Übrigens, das war die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und alles andere ist verbrannt. Und nur weil Schütz eben diese Noten mitgenommen hat, weil er sie so wichtig fand, gibt's das überhaupt noch. Ansonsten gibt's nichts von dem. Und man weiß nur, dass er schließlich als Kornschreiber, was auch immer das nun bedeutet, geendet hat. Also dem ist es nicht so gut gegangen wie Schütz, der ja zeitlebens weiter komponieren konnte. Das nur am Rande.
Ja, interessante Geschichten um Komposition, Komponisten, um Musikgebäude und Aufnahmeorte. Und damit kommen wir wirklich zu der allerletzten Frage, nämlich was wünschen Sie sich ganz konkret für Ihren Maschinenraum als Musikproduzent?
Also es ist schlichtweg so, es gibt noch so viel Musik zu entdecken. Und wenn Sie jetzt von Maschinenraum, das ist mir überhaupt nicht sympathisch, weil es geht gar nicht drum. Es geht nicht um Mikrofon, es geht nicht um Technik, es geht um alles überhaupt nicht. Es geht um einen super Klang und um eine ganz, ganz tolle Interpretation. Darum geht's eigentlich. Deswegen bereiten wir diese technischen Dinge vor, damit sich die Musiker so wohlfühlen, dass sie wirklich einen super Klang erzeugen können. Das ist das Ziel.
Das war Klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Professor Werner Dabringhaus.